MENA Watch, der Talk.
Ja, lieber Remco, schön, dass wir uns heute hier in Berlin bitte treffen können, in deinem Büro. Du bist seit 2019 Direktor des American Jewish Committee Berlin, AJC. Das heißt aber außerdem auch Lawrence and Lee Raymer Institute for German Jewish Relations. Man muss ja mal einmal sagen, wie es wirklich heißt.
Der korrekt vollständige Name.
Genau. Und deine Kindheit und Jugend hast du in Husum, der größten Stadt Nordfrieslands, verbracht, aber dann Politik und Orientwissenschaft an der Uni Marburg und an der University of Berkeley, Kalifornien, studiert. Deine Promotion mit dem Titel »Ich muss deshalb dringend von jeder zusätzlichen Aktion für Israel abraten« hast du über die Außenpolitik der BRD mit Israel zwischen 1967 und 1979 verfasst. Sie ist im LIT Verlag erschienen 2020 und ich kann das nur empfehlen. Du hast mal einen Vortrag darüber gehalten in der DIG, Deutsch-Israelischen Gesellschaft, und das war sehr erhellend. Ja, also die Historie damals hat sich etwas fortgesetzt im Auswärtigen Amt, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Du bist auch Autor zahlreicher Artikel, unter anderem in der Jüdischen Allgemeinen als Gastautor und häufig zur deutschen Iran-Politik, aber auch zum Versagen, also zum Schweigen des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin nach den Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober. Dazu kommen wir später noch. Andere deiner Themen waren die antisemitischen Vorfälle auf der Documenta 2022 oder auch die Vereinten Nationen und das Abstimmungsverhalten Deutschlands dort zu den zahllosen israelfeindlichen Anträgen oder auch mal eine persönliche Einschätzung zu Donald Trump. Jetzt aber noch eine kurze persönliche Frage vorab. Woher kommt dein Nachname? Der klingt nicht besonders jüdisch.
Vielen Dank, liebe Maja. Vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs. Und das ist vollkommen richtig. Das ist kein jüdischer Name, weil ich auch nicht jüdisch bin. Und der Name kommt aus Ostfriesland, weil väterlicherseits da familiären Wurzeln sind.
Ich wollte dir nur ersparen, dass du es jedes Mal wieder neu erklären musst. Jetzt bei MENA Watch wissen das jetzt erstmal alle.
Vielen Dank.
Ja. Dann würde ich gerne wissen, wie arbeitet so eine amerikanisch-jüdische Organisation in Deutschland? Was ist die Mission?
Wir sind eine klassische Interessenvertretung. Leute würden sagen, wir sind eine Lobbyorganisation, wir sagen Advocacy. Am Ende sind das natürlich begriffliche, also welchen Begriff man jetzt lieber mag. In Amerika ist der Begriff Lobby jetzt nicht ganz so negativ besetzt wie in Deutschland. Und unsere zentralen Themen sind das deutsch-israelische Verhältnis, das transatlantische Verhältnis und der Kampf gegen Antisemitismus, jede Form von Antisemitismus und Schrägstrich Extremismus, Rechtsextremismus, Islamismus, all die Dinge, die die Demokratie gefährdend sind und eine Gefahr für die jüdische Community darstellen.
Wie ist so der Kontakt zur US-Botschafterin Amy Goodman, heißt sie? Ja, Goodman.
Gut, also wir arbeiten mit jeder Botschafterin, jedem Botschafter zusammen. Das ist die Botschaft unseres wichtigsten Verbündeten als Menschen, die wir in Deutschland leben. Und natürlich versuchen wir mit jedem, die da ernannt wird, gut zusammenzuarbeiten. Allerdings muss ich dann auch nochmal die Gelegenheit nutzen, auch zu betonen, dass wir eine unabhängige Organisation sind. Wir sind nicht die Verlängerung der amerikanischen oder israelischen Regierung. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und in den USA sagen, wir sind Bipartisan, zwei Parteien, deswegen Bipartisan. Hier würden wir sagen, wir sind Nonpartisan, weil es hier mehrere Parteien gibt. Und in Deutschland arbeiten wir mit allen demokratischen Parteien zusammen und deswegen, dann ist es jetzt schwierig, das zu sagen, es ist irgendwie besser oder schlechter. Wir arbeiten mit der Botschaft zusammen und machen manchmal Veranstaltungen zusammen. Oder wenn wir beispielsweise Spender aus den USA hier haben, dann treffen sie die Botschafterin, also so wie wir auch mit der israelischen Botschaft und mit anderen Botschaften zu arbeiten oder uns treffen und austauschen.
Wie ist jetzt das Verhältnis des AJC zur Bundesregierung jetzt zum Beispiel an der Stelle, wo Amerika sagt, wir überlegen, dass wir die Waffenlieferungen nach Israel einstellen oder wenigstens minimieren und die Bundesregierung jetzt schon hinterherzieht. Wie ist da der Einfluss vom AJC?
Geringer als Leute vielleicht denken. Also das ist natürlich eine Herausforderung. Also einerseits muss ich dazu sagen, das ist ja auch selber schon in deiner Frage angedeutet, es geht erstmal nur um Überlegungen in der US-Regierung. Trotz aller Dinge, die öffentlich geäußert worden sind, haben sie weiter Waffen geliefert. Deswegen tue ich mich auch schwer damit, die Kritik, die wir vielleicht auch an der einen oder anderen Äußerung oder der einen oder anderen Maßnahme der US-Administration haben, von hier aus jetzt diese zu kritisieren, weil ohne die amerikanische Hilfe die Israelis tatsächlich größere Probleme hätten. Und das, was Deutschland liefert, geliefert hat, ist jetzt für den Krieg in Gaza gerade nicht ganz so entscheidend und hat ja auch schon, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, deswegen sage ich es nicht, ich hatte mal nachgeschaut, es spielt jetzt im Moment sowieso nicht so eine riesengroße Rolle, weil die deutsch-israelischen Rüstungsprojekte, da reden wir U-Boote, Fregatten, Dinge, die jetzt für das und für die Mission der IDF in Gaza jetzt nicht kriegsentscheidend sind.
Nochmal zur Europapolitik. Frau von der Leyen ist jetzt mit einem Geldkoffer 1 Milliarde Euro zur libanesischen Regierung spaziert und überreicht dieses Geld. Wie schätzt du das als Direktor des AJC ein, dass also jetzt sozusagen eine Regierung, bei der die Hisbollah, der zweitgrößte Feind Israels, in der Regierung sitzt und das Land gerade an den Abgrund geführt hat in den letzten Jahren, mit einer solchen fürstlichen Geste belohnt wird?
Ja, ich glaube, ich würde es sogar noch ein bisschen verschärfen. Also die Hisbollah dominiert den Libanon. Die Regierung, die es im Libanon gibt, ist natürlich vollkommen abhängig von der Hisbollah. Die libanesische Armee ist handlungsunfähig und könnte es gar nicht aufnehmen mit der Hisbollah. Also wir müssen, da geht es auch nicht mehr darum, dass es jetzt eine Schattenregierung ist, sondern die Hisbollah und um es deutlicher zu machen, der Iran hat den Libanon bereits übernommen. Und ich glaube, das ist das größere Problem. Du sagst, Frau von der Leyen marschiert dahin. Ich tue mich mal so ein bisschen schwer, das denn so an Personen so festzumachen, weil das ja eine EU-Politik ist. Und wir erinnern uns ja zum Beispiel auch noch, nachdem es diese Explosion am Hafen beispielsweise gegeben hat, vor ein paar Jahren, ist ja damals auch der französische Staatspräsident dahin und hat in einer etwas merkwürdigen Geste als so weißer Ritter dahin und hat gesagt, er rettet jetzt den Libanon, was ja dann offensichtlich auch nicht gelungen ist. Und natürlich besteht dieses Dilemma, dass man einerseits natürlich das Szenario hat, dass der Libanon vollkommen zusammenbricht und das, was es vielleicht noch an Alternativen gäbe, die den Libanon irgendwann mal regieren könnten, dann vollkommen verliert. Andererseits hast du das Problem mal beschrieben. Dieses Land wird von der Hisbollah regiert, damit vom Iran. Und das ist natürlich auch das Ergebnis einer europäischen, auch einer deutschen Politik der vergangenen, seit dem Ende des Bürgerkriegs im Libanon, würde ich sagen. Und erfreuen tut uns das nicht. Vor allen Dingen würden wir uns wünschen, dass diese Hilfen, und kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal bei anderen Themen darauf, auch einfach viel stärker konditioniert werden und dass auch klarer wird, wofür werden diese Mittel eigentlich verwendet. Es geht darum, sicherzustellen, dass dieses Geld auch dann genau nur für diese Flüchtlingshilfe, gegen die ja kein Mensch was hat, und gerade die syrischen Flüchtlinge, für die ist das natürlich auch eine Hölle seit Jahren. Die müssen unterstützt werden. Kein Mensch hat was gegen humanitäre Hilfe. Aber da muss man sich eben andere Mechanismen überlegen und beispielsweise Güter liefern, statt einfach Geldauszahlungen zu vollziehen, vor allen Dingen in der Höhe. Auch wenn wir bei der Hamas gesehen haben, dass das jetzt auch kein Garant dafür ist, wenn man auch also wenn man Wasserrohre liefert, kann man daraus ja auch Raketen machen. Also auch das ist dann auch kein Garant dafür, aber man könnte damit zumindest das Risiko minimieren, dass dieses Geld dann am Ende doch wieder bei der Hisbollah landet.
Jetzt nochmal das Thema USA und Einschätzung der internationalen Politik. Wie steht die USA zu den Anklagen gegen Deutschland wegen Unterstützung Israels von Nicaragua oder von Südafrika gegen Israel wegen Völkermordes oder vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, der einen internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant fordert? Der ist ja noch nicht da. Aber er ist gefordert.
Das ist ja, da muss man sozusagen diese beiden Dinge auch auseinanderhalten. Das ist auch immer nicht ganz einfach mit diesen ganzen Akronymen. Also der ICJ, also dort, wo Südafrika Klage eingereicht hat, da hat die US-Regierung ja auch deutlich gemacht, dass diese Vorwürfe des Genozides eine Erfindung sind, eine Lüge sind. Ich glaube, der Präsident hat das auch sogar selber gesagt, bei einer Gelegenheit oder mehrfach, der Außenminister auch. Beim ICC ist es so, die Amerikaner sind nicht Mitglied des ICC, genauso wenig wie die Israelis. Und auch da haben sie sich sehr eindeutig positioniert und haben gesagt, dass die Vorwürfe haltlos sind. Gesagt, outrageous in dem Statement. Blinken hat sich, glaube ich, noch deutlicher, auch noch ausführlicher dazu geäußert. Also da ist die Position der US-Regierung auch klar. Beim ICC, wie gesagt, sie sind eben nicht Mitglied. Deswegen ist es an der Stelle natürlich auch für sie einfacher, das zu sagen. Und beim ICJ sind sie ja erstmal keine Verfahrensbeteiligten. Und da hat ja die Bundesregierung, wie ich jetzt finde, wenn man jetzt in dieser Situation ist, sich ja auch ganz nachvollziehbar verteidigt. Obwohl ich mir dann auch wünschen würde, dass dieser Vorwurf des Genozids auch deutlicher in der Form zurückgewiesen wird, als das, was es ist, eine antisemitische Lüge.
Die Bundesregierung ist da allerdings etwas verhaltener, wenn es um diese Haftbefehle geht. Wenn sie denn erlassen werden, sagte Herr Hebestreit, der Regierungssprecher, Deutschland wird sich da an die Gesetze halten. Und es gibt ja auch andere Politiker, auch Europapolitiker, die sich da in der Richtung äußern. Also da ist jetzt tatsächlich ein Bruch zum immer wieder hochgehaltenen Wort von der Staatsräson.
Den Begriff klammern wir vielleicht aus. Das ist was für eine eigene Sendung. Du hast das Problem richtig beschrieben. Wir hätten uns gewünscht, dass die Bundesregierung grundsätzlich das zurückweist und auch sagt, dass es die Politisierung dieses Gerichts nicht mitmacht. Ich glaube, grundsätzlich würde ich jetzt wenig Leute finden, die es nicht auch richtig finden, dass Diktatoren angeklagt werden. Und damit hat ja erstmal grundsätzlich kein Mensch ein Problem. Ich bin jetzt kein Jurist. Die Sachen, die ich mir dann jetzt auch im Zuge dessen angelesen habe, da hätte die Bundesregierung schon deutlicher machen können, dass es nicht zulässig ist, weil Israel hat eine unabhängige und funktionierende Justiz. Also man darf ja auch mal wieder daran erinnern, Netanyahu ist immer noch unter Anklage für Korruptionsvorwürfe. Also es ist nicht so, dass es dort keine funktionierende unabhängige Justiz gibt, die solche Dinge verfolgt. Das Argument der Leute, die sich dann da auch so ein bisschen rauswinden, ist so, ja, aber das gilt dann eben dann nur, wenn diese Vorwürfe, die der ICC jetzt erhoben hat, in dem Land auch verfolgt werden, was sie natürlich nicht werden, weil sie eine Lüge sind. Und da kann man auch nochmal detaillierter drüber sprechen, aber ich hätte es besser gefunden, wenn die Bundesregierung an dieser Stelle im Moment erstmal gesagt, heute Ende Mai, das ist eine hypothetische Frage, mit der beschäftigen wir uns nicht, wenn man schon nicht das klar politisch zurückweist. Die Außenministerin hat es gemacht, bevor der Sprecher des Kanzlers sich dazu geäußert hat. Der Sprecher des Kanzlers, und damit muss ich annehmen, der Kanzler, hat sich da sehr eindeutig und in einer Art und Weise positioniert, die schwer rückgängig zu machen ist. Und die Fragen stelle ich auch entsprechenden Handelnden und frage auch, ob das wirklich ernst gemeint ist, dass deutsche Polizisten im Zweifelsfall einen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten des jüdischen Staates verhaften sollen. Die Antworten fallen dann unbefriedigend aus oder es sind halt nicht Antworten.
Dann kommt noch die Frage zu Palästina, einem Gebilde, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne anerkannte Grenzen und ohne eine friedliche, das Nachbarland Israel anerkennende Führung. Immerhin haben das bereits 145 von 195 Staaten, die in den Vereinten Nationen sind, anerkannt. Mhm. Also die letzten drei haben wir ja jetzt gehört. Mhm. Dazu interessant, abgesehen davon, dass der spanische Ministerpräsident gestern gesagt hat, es wäre nicht gegen Israel. Ich frage mich jetzt, wie man das genau dann definiert. Hat seine stellvertretende Ministerpräsidentin Yolanda Diaz interessante Statements abgegeben. Das eine lautet, Außenminister Israel Katz schätzt sie als antisemitisch ein. Und der zweite Post, in einem Video sagt sie, Palästina wird frei sein vom Fluss bis zum Meer. Das ist die Quelle dpa. Die hat das also aufgeworfen, dieses Statement. Und jetzt ist die Frage, wie kann man in so einer Situation mit diesen europäischen und anderen Ländern umgehen als AJC? Was macht man da?
Also vielleicht nochmal kurz auf die konkreten Äußerungen einzugehen. Also ich meine, das erste ist so grotesk. Also da, das sollte man nicht noch damit aufwerten, dass man noch großartig drüber spricht, weil es einfach so vollkommen absurd ist. Und das zweite ist, das ist durchaus ernsthafter, weil das eine Frau ist, die Regierungsverantwortung ist und im Prinzip nichts anderes sagt. Sie möchte die Vernichtung Israels, die Zerstörung Israels und damit den Tod von Millionen Juden. Und ich denke, das ist bedauerlicherweise ein ziemlich prägnanter Ausdruck dessen, wo wir gerade sind im Jahr 2024. Die südeuropäischen Länder waren Israel gegenüber immer schwieriger. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal, um dann auch auf Deutschland zurückzukommen, was man sich eben auch immer wieder bewusst machen muss an der Stelle, all die Kritik, die wir haben, sei es als AJC, sei es als deutsch-israelische Gesellschaft oder andere Organisationen, die Freunde Israels sind, man darf eben auch nicht aus dem Blick verlieren, wie es in anderen Teilen Europas aussieht. Das macht es nicht irgendwie jetzt so viel besser, aber man sollte sich schon dessen auch noch mal kurz bewusst sein, wie es in anderen Teilen Europas aussieht und dass auch so schlimm es auch jeden Tag ist, sozusagen hier Dinge auch noch funktionieren. Darauf sollte man sich nicht ausruhen, aber das ist so. Wie man jetzt damit weiter umgeht, weiß ich nicht. Also wir haben Kontakte zur spanischen Regierung. Ich habe Kolleginnen in den USA, die eigentlich für Lateinamerika zuständig sind, aber auch in dem Zuge natürlich dann involviert sind, was die Beziehung Spanien-Südamerika angeht. Und ich muss sagen, mit der jetzigen spanischen Regierung ist es relativ schwierig zu sprechen. Und wir haben Zugänge, aber viele Dinge sind da für uns auch nicht erreichbar. Und da muss man auch sagen, das gibt ja auch manchmal so Politiker der Regierung, die das dann aus wahltaktischen Erwägungen machen oder weil sie damit Wahlen gewinnen wollen. Ich glaube, bei den Politikern, über die wir jetzt reden in Spanien, das sind schon auch über ideologische Überzeugungstäter. Und ich glaube nicht, dass sich da so wahnsinnig viel dran ändert. Da muss man eben dann auch wiederum eher versuchen, mit der Bundesregierung im Gespräch zu sein und unsere Besorgnisse darüber vorzutragen und dass Deutschland eben als das ökonomisch-politisch wichtigste Land in Europa da versucht, seinen Einfluss geltend zu machen, wenn man sich schon nicht inhaltlich überzeugen kann.
Es gibt ja auch diese Demonstrationen gerade. Aha. Die sich pro-palästinensisch nennen, da frage ich dich nachher nochmal separat, was die genau eigentlich für Ziele haben. Aber diese gleichartigen Zelte, die in den amerikanischen Universitäten aufgetaucht sind, wo die Camps also ausgestattet sind mit grünen Zelten, und zwar nicht nur in einem Land und einem Bundesland Amerika, sondern in verschiedenen. Das Ganze sieht doch aus, als gibt es da eine organisierte Förderung. Und wen kann man dahinter vermuten? Und dann wieder die Frage, ob du das beantworten kannst, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber diese amerikanischen Studenten, sind die sich dessen bewusst, dass sie da auch benutzt werden? Und woher kommt dieser Hass und diese Solidarität mit Terror von jungen Leuten, die in der Regel aus wohlhabenden Familien stammen? Denn also man muss sich das ja mal anders vorstellen als hier in Deutschland. Die Universitäten sind wirklich sehr, sehr teuer. Und wer sich das leisten kann, hat ja in irgendeiner Form, entweder ist es ein Stipendiat oder es ist eben jemand, der aus einer wohlhabenden Familie stammt. Jetzt in Deutschland ist die Situation ein bisschen anders. Aber ähnlich die Frage, sind diese Studenten sich darüber bewusst?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich nicht in die Köpfe gucken kann. Im Zweifelsfall würde ich bei diesen jungen Leuten, ich meine, die sind 17, 18, würde die jetzt noch nicht als erwachsen bezeichnen, immer noch darauf hoffen, dass sich da auch Dinge ändern können und sie auch andere Positionen einnehmen können und dass man sich irren kann. Deswegen wäre ich, also nicht bei allen wahrscheinlich, aber bei einigen vielleicht. Das größere Problem ist ja die Faculty oder die Mitarbeiter an diesen Universitäten. Das sehen wir ja auch in Deutschland, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, aber das ist in den USA genauso, die ja diese Leute auch indoktrinieren, ein Stück weit. Also ich würde schon sagen, man entscheidet sich dafür, ein Antisemit zu sein und man kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Dennoch ist es schon ein Problem, wenn du Leute hast, Professoren, andere Leute, die dort Lehraufgaben haben, die ideologisch überzeugte Hamas-Anhänger sind und diesen Jugendlichen dann das auch genau erzählen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass also die Solidarität mit den Palästinensern hatte ja schon immer so etwas radikalen Schick in 60er, 70er Jahren. Da konnte man das noch irgendwie ein bisschen, da so die PFLP und also als furchtbare Terrororganisation, aber die haben sich noch Mühe gegeben, irgendwie sich als Teil von irgendeiner Form von globaler Linken zu verstehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die Solidarisierung mit der Hamas und die damit verbundene Bösartigkeit und die Solidarität mit dieser unfassbaren Barbarei bei mir auch eher mehr Fragen aufwirft, als dass ich jetzt Antworten habe. Und um es mal auch konkreter zu machen, wir haben nach dem 7. Oktober sehr viel zu sexualisierter Gewalt am 7. Oktober gemacht. Das war jetzt nicht so geplant, dass das mal ein Thema für uns ist. Ich kann auch später noch mal sagen, wie wir darauf gekommen sind, aber und natürlich kriegen wir auch mal Hassmails und Bedrohungen, also das gehört halt dazu, aber das ehrlicherweise, also das finde ich toll, aber es schüchtert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig ein, aber wir haben noch nie so viel Hass, noch nie so viel Häme bekommen, wie bei diesem Thema. Dass israelische Frauen systematisch verstümmelt, vergewaltigt und dann ermordet worden sind. Und dass es dazu die feministischen Organisationen, Frauenrechtsorganisationen, von denen man ja eigentlich erwarten würde, sie sollten sich diesem Thema annehmen, einfach stumm geblieben sind. Wir könnten auch nochmal über UN Women sprechen und über deren vollkommenes politisches und moralisches Versagen. Aber dann diese Studentinnen zu sehen, also auch mal wahrscheinlich auch Studentinnen, die sich selber als feministisch begreifen, sich mit diesen Barbaren zu solidarisieren oder zu leugnen, dass das stattgefunden hat. Leute, die wahrscheinlich bei MeToo vor ein paar Jahren relativ laut waren, ist schon moralische Verkommenheit, moralisch und politische Verkommenheit, die ich mir ehrlicherweise so jetzt auch nicht hätte vorstellen können. Und ich kann es dir nicht beantworten, um auf die Frage der Organisationen, also ich glaube, da steht eine Organisationsstruktur dahinter, es ist ja auch ein Bericht rausgekommen, ich habe es leider vergessen, den Namen, die das nachgewiesen haben, dass es da Geldgeber im Hintergrund gibt, also nicht im Sinne von, da ist jetzt eine Stiftung und das geht dann sofort an diese Students for Justice in Palestine, aber eben über sozusagen Mittler und andere Organisationen das Geld da landet. Und das lässt sich ja auch schon daran ablesen, dass ja zum Teil auch diese Plakate, Schilder, die man hat, ja auch ähnlich sind, sei es jetzt dann in Kalifornien oder in Harvard oder Massachusetts. Also das lässt schon darauf schließen und ich hoffe sehr, dass der US-Kongress, und es hat ja auch schon Abgeordnete, Senatoren gegeben, die auch angekündigt haben, der Sache nachzugehen. Und das ist ja auch das Wunderbare an amerikanischen Demokratie, dass das dann ja auch sehr offen passiert und alle können sich ja hoffentlich auch an diese Anhörung erinnern, der Präsidentinnen dieser Ivy League-Universitäten, dass da ja dann auch sehr wunderbar offen gesprochen wird und auch sehr direkte Fragen gestellt werden und sehr direkte Antworten erwartet werden.
Ja, sowas gibt es hier leider nicht. Wir kommen noch auf die Präsidenten unserer deutschen Universität, besser gesagt hier in Berlin sogar. Aber meine Frage ist immer wieder, die mir noch niemand beantworten konnte. Was genau an den Protesten ist denn pro-palästinensisch? Sie sagen, Sie wollen, dass dieser Krieg aufhört, aber Sie haben ja schon demonstriert, bevor überhaupt dieser Krieg stattgefunden hat. Und aus meiner Sicht, immer wieder diese Proteste gegen Israel zu richten, verfehlt ja den Sinn und Zweck, dass es pro-palästinensisch ist. Also das heißt, ich würde die einfach konkreterweise oder korrekterweise anti-israelische Demonstrationen nennen. Das kann man doch dann ehrlicherweise sagen, wenn man es tut und wenn man diese grauenvollen Zitate an die Wand schreibt in der Universität mit dem Dreieck versehen, dass also Hamas als Widerstandsorganisation auch Befehl oder be unterstützt darin, gewalttätig gegen Israel vorzugehen. Also wenn man das alles tut, kann man doch nicht von Pro-Palästinense sprechen, denn was genau ist also das Ziel dieser Demonstrationen und Demonstranten? Das kann übrigens, glaube ich, auch nicht die FU-Präsidentin erklären, die mit denen geredet hat. Also ich habe da nicht gehört, dass die in irgendeiner Weise verstanden hat, was die genau wollen. Und dann die Frage, ob du das einschätzen kannst, wie es den Juden in Amerika im Augenblick geht.
Vielleicht die erste Frage, wahrscheinlich, und die andere habe ich dann schon wieder gleich vergessen, da musst du mich nochmal erinnern. Also, was daran pro-palästinensisch ist, nichts. Gar nichts ist daran pro-palästinensisch. Und um es mal sehr konkret zu, also sehr deutlich zu formulieren, die Palästinenser sind diesen Leuten scheißegal. Das eigentliche Motiv ist Israel und Judenhass. Ging es ihnen tatsächlich um die Palästinenser? Könnten Sie 365 Tage im Jahr bereits schon vor dem 7. Oktober gegen die Hamas im Gazastreifen und die palästinensische Autonomiebehörde in der Westbank demonstrieren? Wenn es diesen Leuten, diesen Queers for Palestine, um Queers in Palestine gehen würden, dann sollten sie sich um die Situation von queeren Menschen in Gaza oder der Westbank kümmern oder um die große Community von vor allen Dingen schwulen jungen Männern aus der Westbank, die in Israel leben und aufgenommen werden, weil sie nämlich zu Hause von der eigenen Familie, von der eigenen Gesellschaft, von der eigenen Nachbarschaft gelyncht werden würden. Diese Leute benutzen dieses Thema, benutzen diesen Konflikt nur, um ihren Wladimir Jankelewitsch hat mir sinngemäß gesagt, dass der Antizionismus sozusagen die demokratische Form des Judenhasses ist, oder also sollten die Richtung, müsste es nochmal genau nachlesen, aber natürlich geht es darum, dass sie Juden hassen und dass sie den jüdischen Staat hassen. Also ist natürlich auch noch etwas verrückte ideologische Herleitungen dann, aber rote Dreiecke zu schmieren, in der HU anzuschmieren, ein Herz für die Kasam-Brigaden, also den militärischen Arm oder militärischen Einheiten der Hamas. Wir wollen 48, from the river to the sea, hatten wir ja gerade schon. Da stand ja nirgendwo dran, wir möchten eine Zwei-Staaten-Lösung oder wir möchten ein friedliches Zusammenleben in zwei unabhängigen demokratischen Staaten. Diesen Leuten geht es nur um Hass. Und deswegen finde ich auch, und da sind wir auch wieder an der Stelle, dann, und an der Stelle ist es mir dann wieder egal, ob diese Leute das machen, weil sie es einfach mitmachen, weil es schick ist und man da irgendwie dabei sein will. Oder weil sie ideologisch überzeugt sind, Konsequenzen müssen sie so oder so spüren, weil im Moment mit diesen Leuten ist ja auch gar nicht zu reden. Und deswegen die Frage im Moment auch immer, was kann man tun? Dann kommt immer Bildung, es ist so, ja, Bildung, na klar, Bildung, aber Bildung braucht eine Generation. Im Moment geht es darum, dass erstmal Institutionen oder der Staat die Regeln durchsetzt, die es gibt. Und daran mangelt es ja. Es mangelt nicht an Gesetzen, es mangelt nicht an Regeln in diesen Institutionen. Es mangelt an Menschen, an Präsidentinnen, die diese Regeln endlich durchsetzen und deutlich machen, das sind rote Linien. Und die das auch deutlich machen würden bei jeder anderen Minderheit. Es ist auf einmal nur, wenn es um deutsche Juden geht und jüdische Studierende an deutschen Universitäten, dass auf einmal Grauzonen entdeckt werden. In den USA hieß es dann Context. Dann weiß man es nicht so genau. Und es ist doch ein Witz, dass die HU-Präsidentin sich jetzt hinstellt und im Nachhinein sagt, naja, im dritten Geschoss saßen die Moderaten und im vierten waren die Extremisten. Also es ist grotesk, dass man natürlich drüber lachen kann, aber es ist nicht witzig, weil es den Alltag von jüdischen Studierenden zum allergrößten Teil zur Hölle macht an deutschen Universitäten und sie nicht mehr hingehen. Und wenn ich höre, dass jüdische Studierende sich per WhatsApp dazu verabreden, auf Toilette zu gehen an der Universität, weil sie Angst haben, sonst angegriffen zu werden, dann muss man diese Leute, auch diese Unipräsidentin und Berlin Unipräsidentin, HU, TU, auch dafür verantwortlich machen, weil dann kommen sie offensichtlich der Aufgabe, die sie haben, nicht nach. Und wenn sie permanent vor diesem antisemitischen Mob einknicken und man ihnen permanent signalisiert, dass sie immer weitergehen können, dann weiß ich nicht, wie eigentlich in Zukunft grundsätzlich noch ein Unibetrieb stattfinden soll. Und ich finde, dass ja, auch da sieht man wieder, und wenn sich dann die Professoren, vielleicht das nochmal, weil mich das wirklich auch im Nachgang jetzt so beschäftigt hat, so diese HU-Geschichte, also wenn sich dann da Professoren am Freitag hinstellen bei der HU und mit diesen Studenten verhandeln, über was eigentlich? Die Studenten haben gesagt, die HU soll den Genozid anerkennen. Also erstens mal weiß ich nicht, was eine Anerkennung der Humboldt-Uni, also ich glaube in Jerusalem würden das jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute interessieren, ob jetzt irgendwelche Studenten und irgendein Senat in der HU das anerkennen würde, abgesehen davon, dass es eine Lüge ist. Also über was möchte man da eigentlich mit diesen Leuten verhandeln? Aber dass sich dann diese Professoren noch hinstellen in einer, mit einem Gestus, der wirklich, und nochmal, es ist wirklich lächerlich, hinstellen, sie beschützen jetzt die Studierenden, die dann aus dem Gebäude kommen. Beschützen vor was denn bitte? Vor einer Personalienfeststellung? Was ist denn das für eine Albernheit? Als würden wir hier in einem Staat leben, dass diese Studierenden in irgendwelchen Kellern verschwinden würden. Und dann fühlen die sich auch noch in ihrem radikalen Schick da bestätigt oder können dann nochmal ihre eigene Jugend wahrscheinlich reinszenieren, diesen armen Studenten zu helfen, die ein Uni-Institut verwüstet haben, erheblichen Sachschaden angerichtet haben, aber vor allen Dingen temporär, und ich meine, sie haben es ja selber rangeschrieben, Zionist Free Area oder sowas, oder Zionist Free Zone, was ja am Ende nichts heißt als ein judenreines Gebäude. Und vor solche Leute stellen sich die Professoren. Das ist eine dramatische Entwicklung, über die auch noch mehr zu sprechen sein wird.
Da kommt mir auch noch zu deiner Anmerkung, dass es Bildung mit Fragezeichen helfen kann. Wenn es so wäre, dann wären doch die Universitäten der erste Ort, an der Bildung auch dazu führt, den Antisemitismus zu erkennen und zu bekämpfen. Aber das ist ja nun gerade gegenläufig. Also wir haben ja gerade das Problem, dass also diese drei Professoren, die die Universitäten in Berlin, die großen, leiten, Herr Professor Ziegler, die Julia von Blumenthal und die Präsidentin der TU, Geraldine Rauch, ja, jetzt ganz besonders in den Fokus geraten. Frau Rauch hat jetzt zwei Probleme vor sich. Das eine ist, dass sie einen Professor benannt hat als Antisemitismusbeauftragten der TU, der im Zentrum für Antisemitismusforschung eine leitende Funktion hat, stellvertretender Leiter ist, der aber bereits in der Vergangenheit häufiger wegen seiner antisemitischen, sagen wir mal, er hat also Anmerkungen gemacht, die Juden und Jüdinnen nicht nachvollziehen konnten, weil sie bestimmte Dinge unterstützt haben, die antisemitisch sind. Und das andere ist, dass er zum Beispiel die IRA-Definition nicht anerkennt, Herr Professor Uffa Jensen. Und das Zweite, was die Frau Rauch jetzt vor sich sieht, ist also heute erst in der Zeitung gewesen, sie hat Likes auf X abgegeben unter antisemitischen Statements. Und das ist jetzt unsere Führungselite im Bereich Bildung.
Was soll ich denn dazu noch ergänzen? Du hast es ja zusammengefasst. Vielleicht, wenn wir bei der Präsidentin mal anfangen oben. Ich wundere mich ja doch auch immer über die, Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch sagen muss, Doofheit von diesen Leuten. Also ich meine, die sind in solchen Führungspositionen. Da können sie dann auch 15 Mal dazu schreiben, sind privat auf Twitter. Die sitzen dann abends zu Hause und liken dann Sachen, wo der israelische Ministerpräsident, den man gut oder schlecht finden kann, den man mögen kann oder nicht mögen kann, alles in Ordnung. Aber als Nazi dargestellt wird, also ein deutlich antisemitisches Posting, und das war ja jetzt nur eins, aber das ist das, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Und zu denken, gerade in dieser Situation, also auch in der jetzigen Situation, die so aufgeheizt ist, immer noch da zu sitzen und solche Dinge zu liken, also da erkennt man ja auch, da existiert ja offensichtlich auch gar kein Problembewusstsein. Also jetzt wird sie eins haben, weil natürlich die Presseanfragen da sind. Und ich glaube, der letzte Stand ist, dass sie ihren Account gelöscht, suspendiert, was auch immer hat. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich finde, es stellt sich die Frage, inwiefern so eine Person qualifiziert ist, so ein Amt auszufüllen. Ich würde es bezweifeln. Ist aber auch nichts für mich zu entscheiden, aber wir haben uns dazu ja deutlich geäußert, auch gestern in der jüdischen Allgemeinen. Und ja, die Entscheidung, also man, ironisch könnte man ja sagen, naja, sie hat ja vorher einen Tag vorher einen Antisemitismusbeauftragten ernannt an der TU, der könnte sich ja jetzt darum kümmern, aber und ich weiß gar nicht, ob ich das, dieses, sag ich mal, diese Differenzen, die auch das AJC ja schon länger hat, und das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, das fing ja schon 2015 an mit dem ZFA, hat, und deswegen sage ich auch eben, ich will jetzt von dieser Personalisierung wegkommen, sondern eher, es geht um eine grundsätzliche Differenz in der politischen Beurteilung von Dingen, wobei diese IRA-Sache für mich jetzt ehrlicherweise gar nicht so das Entscheidende ist. Man kann auch über die IRA-Definition diskutieren. Wir haben dazu eine eindeutige Position, was auch damit zu tun hat, dass wir an der Erarbeitung der IRA mitgewirkt haben, nicht ich persönlich, Kollegen von mir, Kolleginnen und Kollegen von mir. Was ich deutlich problematischer finde, und das habe ich ja auch schon mal öffentlich geschrieben, und das, auch das ist kein neues Phänomen, aber das wird eben jetzt nach dem 7. Oktober deutlich, ist, dass man am ZFA das Problem des muslimisch-islamischen Antisemitismus nicht bearbeitet. Und das konsequent seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige, was vermutlich schon fast 20 Jahre sind. Also auch schon unter der Ägide von Wolfgang Benz. Da kann man natürlich jetzt diese ganzen Dinge auflisten. Aber da möchte ich auch nochmal in Erinnerung rufen, und es passiert immer viel, die Leute vergessen auch viel. Am ZFA war mal ein Herr aus London angestellt, der als Fellow in London an einer Organisation beteiligt war, die den Al-Quds-Tag organisiert hat. Wie kann an einem Zentrum für Antisemitismusforschung ein Mensch arbeiten, der den Al-Quds-Tag, der vom iranischen Regime ausgerufen worden ist, Ayatollah Khomeini, jedes Jahr zur Vernichtung, an dem jedes Jahr an diesem Tag zur Vernichtung Israels aufgerufen wird, dort arbeiten und das keine Konsequenzen haben? Und nach dem 7. Oktober, und das ist jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern ich habe das ja auch dann mal nachgeschaut, bevor ich einen Kommentar dazu in der jüdischen Allgemeinen geschrieben habe, Wesentliches beizutragen hat man nicht, klar, weil man sich da auch nicht beschäftigt hat. Aber was mich tatsächlich auch sehr irritiert, ist zu sagen, und das war in diesem Fall dann Herr Professor Jensen, dass es darüber keine Daten gibt. Und das meine ich jetzt nicht als Eigenlob, aber wir haben 2022 eine Umfrage rausgebracht von Allensbach, die wir bei Allensbach in Auftrag gegeben haben, wo wir unter anderem auch Antisemitismus unter Muslimen abgefragt haben. Es gibt noch mehr Studien, es ist nicht nur unsere, aber ich verweise da nur drauf, weil das jetzt meines Wissens die letzte war, mit diesem spezifischeren Fokus, wo, wenn man sich jetzt nur mal anschaut, beispielsweise bei der Abfrage von so klassisch antisemitischen Items wie Juden haben zu viel Einfluss in der Wirtschaft, Politik, also ne, diese ganzen, die Zustimmungsraten doppelt oder dreimal so hoch sind. Und wie kann sich jemand, der Professor ist, in diesem Themenfeld hinstellen und sagen, darüber haben wir keine Erkenntnisse? Das ist eine erstaunliche Leistung. Und vor kurzem ist ja auch ein Artikel von ihm und seiner Mitdirektorin in FAZ erschienen. Auch dazu kein Wort. Und angesichts dessen, was wir auf den Straßen momentan sehen, sollte das doch eines der drängendsten Probleme sein und eines der wichtigsten Forschungsfragen. Und da geht es nicht darum, das gegen rechtsextremistischen Antisemitismus auszuspielen oder gegen irgendwelche anderen Formen. Aber ich würde erwarten von so einem Institut, was für sich selbst in Anspruch nimmt, weltweites Renommee zu haben, und weltweit vernetzt zu sein, worüber man mal separat diskutieren müsste, wenn ich so mit Wissenschaftlern in den USA spreche, aber dass so ein Institut sich das doch dem doch auch mal widmen sollte. Aber das tun sie nicht. Und da geht es um eine politische Entscheidung und eine politische Frage, weil man, gut, die Frage muss man dem ZFA selber stellen, warum sie es nicht tun. Da kann ich mich auch nur im Bereich des Spekulativen bewegen.
Also als Arbeitsauftrag sehe ich aus diesen
Ich verteile keine Arbeitsaufträge.
Ich darf das. Also im Grunde genommen liegt bei uns in Deutschland oder jetzt hauptsächlich Berlin, will ich mal eingrenzen, das Problem, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das bedeutet, dass also auch die Wissenschaftsverantwortlichen, also Senatoren als auch Minister in Deutschland, da tatsächlich mal nachschauen müssten, inwiefern diese Institute das fördern, was eigentlich ihr Auftrag ist, also diese Universitäten. Das, was sie sagen, ist das eine, Demokratie und Meinungsvielfalt und all diese Dinge. Aber was kommt dann am Ende unten dabei heraus, wenn man sich das heute anschaut? Also mein Wunsch wäre, und den musst du nicht unterstützen. Ich habe ihn trotzdem, dass tatsächlich da mal durchgegriffen wird. Ich weiß nicht, ob es unter dieser Regierung passieren kann oder wird. Aber das ist für die nächste Zukunft, da nochmal wirklich erhebliche Nachforschungen gibt und auch mal Veränderungen.
Ich glaube, meine Forderung wäre eher die Antisemitismusforschung, Bildungspolitik ist Ländersache, auszuweiten, mehr Lehrstühle zu schaffen, auch Lehrstühle, die explizit sich nur diesem Thema widmen, also die nicht irgendwo in der Geschichtswissenschaft verschwinden oder Professoren, deren Forschungsfeld, das jetzt zufälligerweise ist, sondern wirklich auch dezidiert Professuren einzurichten zur Erforschung des Antisemitismus. Das kann ja jedes Bundesland ohne weiteres tun. Und das wäre so eigentlich eher unser Plädoyer, das zu tun, weil wir eben mit den vorhandenen Strukturen jetzt nicht so viel herausfinden. Und ein Problem der Antisemitismusforschung in Deutschland, nicht erst seit dem 7. Oktober, auch schon lange davor, auch jetzt nicht nur auf das Zentrum bezogen, sondern grundsätzlich ist ja, dass Antisemitismus immer sehr stark in der Geschichtswissenschaft angesiedelt war. Aber Antisemitismus gerade in Deutschland hat ja noch nicht 1945 geendet. Und wenn man sich zum Teil dann die Forschung anguckt, und die ist auch richtig und wichtig, die geschichtswissenschaftliche Forschung, aber angesichts all der Ereignisse, jetzt insbesondere seit dem 7. Oktober, ja, aber eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, gibt es ja auch ein sozialwissenschaftliches und ein gegenwartsbezogenes Interesse daran. Und da müsste viel stärker geforscht werden. Und ich habe auch gesagt, warum muss eigentlich eine NGO wie wir so eine Studie finanzieren. Das müsste doch Aufgabe der Länder, des Bundes sein. Und du hast ja auch richtig gesagt, die Bildungsministerin, Minister der Länder und im Bund. Und da muss ich auch sagen, und das ist auch wichtig, das nochmal zu betonen, dass die Bildungsministerin ja sehr, sehr deutlich Position bezogen hat und hat dafür auch Gegenwind bekommen. Aber ich unterstütze das sehr, weil auch das Klima stark davon geprägt wird, und hast gesagt, also der Fisch stinkt vom Kopf her, aber die Art und Weise, wie sich Leitungen von solchen Institutionen verhalten, hat eben Auswirkungen. Und vielleicht, um nochmal in die USA zu schauen, schaut man sich die University of Florida an, das ist eine staatliche Universität, die von Ben Sasse geleitet wird, ehemaliger US-Senator. Da hat es solche Vorfälle nicht gegeben. Der hat am 8. Oktober ein Statement rausgegeben, hat sich erstmal sehr klar an die Seite Israels gestellt, das war schon als Politiker, hat auch gesagt, es ist okay zu demonstrieren, es ist auch okay, seine Meinung zu äußern, auch pro-palästinensisch sich zu äußern, aber es gibt eine klare Linie, die ist Gewalt, Einschüchterung, und wer die überschreitet, hat Konsequenzen. An diesen Universitäten ist nichts passiert. Und in Texas haben wir auch gesehen, dass als diese Vorfälle dort passiert sind, die Polizei ist gerufen worden. Das ist ein, zweimal passiert, danach ist es nicht passiert. Und deswegen ist da auch dann natürlich die Anschlussfrage, also keiner möchte, dass Menschen wegen ihrer politischen Überzeugung exmatrikuliert werden. Das ist ja auch so ein Pappkamerad, der gerade immer aufgebaut wird. Menschen sollen wegen ihren Politik. Nein, ich möchte auch nicht, dass ein BDS-Anhänger exmatrikuliert wird, weil solche Dinge immer dann auch andere treffen können, wenn die politischen Verhältnisse sich ändern. Aber wer Regeln verletzt, die eine Institution sich gegeben hat, wer Straftaten begeht, der sollte tatsächlich exmatrikuliert werden. Und dann wollen wir doch mal schauen, das machen vielleicht die ersten zwei, drei, die dann da den metaphorischen Märtyrertod sterben. Die dritte Person wird sich vielleicht schon überlegen, ob sie jetzt Lust hat, von der Uni geworfen zu werden. Und in den USA ist es leider, auch an den Elite-Universitäten, die du genannt wärst, leider nicht passiert. Und da hätte es ja nochmal ganz andere Konsequenzen. Also ich glaube, wenn man seinen Eltern erklären müsste, nach drei Semestern und 200.000 Dollar, dass man rausgeworfen worden ist, mal schauen, wie viele Leute das machen würden.
Naja, noch ein Thema, weil du sagtest, Geschichtswissenschaft, die aktuelle Begründung für den Antisemitismus ist ja diese postkoloniale Struktur, die jetzt in den Universitäten so ein bisschen um sich greift, also dieses Denken. Ja. Und ich denke, also eine Demokratie darf sich ja sehr viel leisten, muss sich sehr viel leisten. Es kann nicht sein, dass man wegen solcher vielleicht etwas verqueren Dinge sofort harte Maßnahmen trifft. Aber ich glaube, genau das ist wichtig zu sagen. An der Stelle, wo es mit Gewalt in Zusammenhang ist, wo es auch mit Zerstörungswut und Hass einhergeht, kann man einfach nicht mehr ruhig bleiben und man muss wirklich handeln. Ich wollte noch als letzte Frage zurückkehren zu der Frage, wie es den Juden in den USA geht mit diesen Dingen, die passieren, wie du schon sagst, auch hier, dass sich Studenten verabreden, um gemeinsam auf die Toilette zu gehen, aus Angst vor Angriffen. Wie ist so das Gefühl gegen diese fortgesetzte Ignoranz gegenüber jüdischem, israelischem Leid, weil ich kann nur noch ein Beispiel bringen, was mir in letzter Zeit ständig auffällt, ist, wir haben in den Medien, in den deutschen Medien, im Grunde genommen eindimensionale Akzeptanz des Leides der Palästinenser in Rafah oder in den Gebieten, und das ist auch das politische Thema. Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, also überhaupt nicht. Also wenn dann in einem kurzen Hinweis vor ein paar Tagen, es gab wieder Angriffe auf Tel Aviv, die aber abgewehrt wurden. Also wenn keine Toten sind, muss man darüber nicht berichten. Nee. Aber innerhalb Israels gibt es große Ängste vor diesen Angriffen, gibt es große Verunsicherung, und 200.000 Menschen sind Binnenflüchtlinge. Das heißt, wie ist das zu erklären, dass diese Eindimensionalität auch in den Medien, auch von den Politikern sich dermaßen entwickelt hat?
Also bei Politikern, zumindest mit denen ich Kontakt habe, ist es nicht so, dass das nicht präsent ist. Gerade nicht bei denen, die selber in Israel waren nach dem 7. Oktober. Und ich war zweimal nach dem 7. Oktober mit Politikerinnen und Politikern in Israel. Und da kann ich wirklich sagen, und das betrifft mich auch, ich war jetzt schon ein paar Mal in Israel, logischerweise, wenn man in einem Kibbutz wie Kfar Aza gestanden hat, das gesehen hat, das lässt niemanden kalt. Und das hat auch da niemanden kalt gelassen. Und die Familien der Geiseln zu treffen hier in Berlin, die regelmäßig hier sind, das lässt niemanden kalt. Deswegen würde ich, also kann ich jetzt meinen Eindruck, ich bin jetzt noch niemandem begegnet, der dem vollkommen indifferent und kalt gegenübersteht. Ich glaube, dass das Problem, was da besteht, ist, oder beziehungsweise also der zivilisatorische Unterschied ist, dass Israel sich um diese Binnenflüchtlinge kümmert. Also gibt auch in Israel genug Debatten darüber, was die Regierung tut, nicht tut, besser hätte machen können, aber das ist jetzt nicht meine Debatte, aber die haben ein Dach über dem Kopf, was zu essen, die Kinder gehen zur Schule, und die Hamas sich halt nicht um die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen schert. Und ganz im Gegenteil ist natürlich ihre Strategie ist und ihre einzige Strategie, dass so viele wie möglich der Zivilisten dabei sterben und sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen, weil sie wissen, dass sie damit eben diesen Krieg der Bilder gewinnen. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den du hingewiesen hast. Es ist ja schon schlimm genug, dass es immer noch diese Binnenvertriebenen gibt. De facto ist Israel seit dem 7. Oktober kleiner geworden. Teile Israels sind im Moment nicht bewohnbar. Also die Gegend um den Gazastreifen, aber auch im Norden. Und ich glaube, da reden wir über 80.000 Leute, was jetzt nur die Communities im Norden angeht. Und de facto hat das Land sich verkleinert. Und das sind Dinge, die spielen hier tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Und das ärgert mich tatsächlich mehr, dass diese Dinge dann politisch auch nicht stärker besprochen werden. Und ich glaube, das ist aber, wo wir gerade auch bei Ideologie waren, woher kommt das? Man hat es ja auch mit dieser postkolonialen Theoriebildung und die Leute versuchen dann immer zu erklären, ne, als ganz kompliziert, aber am Ende läuft es ja darauf hinaus, es gibt irgendwie sagen die Guten und die Bösen und unter dem Prisma schaut man jeden Konflikt der Welt an und ich glaube, dass es bei wenigen Konflikten so funktioniert. Und die Rollenverteilung bei Israel und den Palästinensern eben schon seit 1948 vermutlich sehr klar ist, also im Denken dieser Leute sehr klar ist. Und deswegen die anderen Opfer einfach für diese Leute keine Rolle spielen. Aber auch, wie gesagt, also auch die Palästinenser sind ihnen ja, sorry für den Begriff, scheißegal. Und da will ich auch nochmal darauf zurückkommen, weil das auch wichtig ist, wenn diese Leute sich auch um die Palästinenser kümmern würden, wo waren sie eigentlich während des syrischen Bürgerkrieges, als das Assad-Regime tausende Palästinenser abgeschlachtet hat? Und zwar auf barbarischste Art und Weise. Wo haben diese Leute da eigentlich für die Palästinenser demonstriert? Da habe ich niemanden von diesen Leuten gesehen. Deswegen möchte ich mir ungern sozusagen von denen anhören, dass sie sich tatsächlich darum kümmern. Würden sie sich um das Leid kümmern, hätten sie schon Jahrzehnte Zeit gehabt, das zu tun und auch die letzten Jahre.
Ein Punkt war ja der, dass es die Medien sind, die jetzt diese Sicht der Protestierenden und der anti-israelischen Haltung mittlerweile fast zu 100% eingenommen haben. Es gibt immer mal einen Beitrag, der im Feuilleton oder in, sagen wir mal, in der Welt oder in der Frankfurter Allgemein nochmal eine andere Richtung zeigt. Aber was die Nachrichten im Fernsehen betrifft, die Kurzfassungen, da gibt es eine Anmoderation, dass gerade die Raketen gefallen sind. Aber jetzt gehen wir mal nach Rafah und gucken, wie es da den Mädchen geht, die doch im Boxen unterrichtet werden. Also das heißt, das eine Leid wird so abgewiesen und das andere wird so, da sind dann die netten Mädchen, die so lächeln und ach ja, und dann gibt es wieder die Bilder von den Männern, die sagen, ja, das, also jetzt gerade wegen des bombardierten Lagers, die sagen, ja, und das ist direkt hier eingeschlagen. Also es gibt sozusagen eine gegenläufige Meinung zu dem, was der israelische Militärsprecher sagt. Also es muss immer eine Gegenmeinung geben, wenn Israel was sagt, aber es gibt nicht unbedingt eine gegen die Dinge, die die Palästinenser sagen.
Nee, das ist auch tatsächlich, also ich glaube, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass bei aller berechtigten Kritik auch in der Berichterstattung, es war schon mal schlimmer. Also denken wir an 2009, denken wir an 2014, also an die vorangegangenen Konflikte zwischen Israel und der Hamas, da war die Berichterstattung noch katastrophaler. Das macht es jetzt nicht besser, aber das muss man sich schon manchmal noch in Erinnerung rufen, dass sich da auch schon ein paar Sachen positiv verändert haben. Dieses Problem besteht seit langer Zeit. Das ist auch kein spezifisch deutsches Problem, das muss man auch sagen. Also man schaue in die USA, man schaue in andere europäische Länder. Das ist schon ein Problem westlicher Medien. Und diese Beobachtung, die du auch gemacht hast, die teile ich auch. Und die finde ich auch höchstgradig irritierend, dass wenn die israelische Regierung eine Bekanntmachung herausgibt, wenn das israelische Militär was bekannt macht, erstmal ist immer betrachtet wird oder prinzipiell davon ausgegangen, dass es eine Lüge ist oder nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und natürlich ist es Krieg. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn eine falsche Information mal rausgegeben wird, dass es eine absichtliche Lüge ist, sondern weil es eben Krieg ist und eine unübersichtliche Lage. Aber die Zahlen des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, also ergo Hamas, werden übernommen. Und mittlerweile dann jetzt immer noch mal mit der Konditionierung, dass es von Hamas ist. Aber wir wissen ja auch, wie das funktioniert. Sind diese Zahlen erstmal im Raum? Und beispielsweise diese ganze antisemitische Genozidlüge beruht ja zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil eben auch auf diesen Zahlen, die wir da bekommen. Und warum das so ist, ich glaube, dafür gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist mit Sicherheit, würden diese Leute, wenn jetzt gerade kein Krieg wäre im Gazastreifen, im Gaza über das berichten, über was sie eigentlich berichten müssten, Menschenrechtsverbrechen, die dort jeden Tag passieren, die Unterdrückung der Frauen, die Verfolgung der Homosexuellen, dann würden sie nicht mehr so furchtbar lange von dort berichten, weil dann würden sie nämlich rausgeworfen werden, werden sie in Israel auf eine Öffentlichkeit treffen, die sehr viel diskutiert, alles diskutiert, sehr laut, sehr lebhaft. Und natürlich, wie es in der Demokratie, solche Dinge dann immer auch ans Licht der Öffentlichkeit kommen und diskutiert werden. Und es natürlich dann leichter ist, über die Versäumnisse, Fehler der einen Seite zu berichten, als über die der anderen Seite. Und es hat dann auch was mit persönlichen Einstellungen einiger Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und ich glaube, da ist auch nochmal, finde ich, die Verbindung wichtig zu den Protesten, die gerade an den Universitäten sind. Das ist auch deswegen so dramatisch, weil die Leute, die dort studieren, werden mal die gesellschaftliche Elite sein. Die werden mal in den Redaktionsstuben sitzen, auf den Lehrstühlen, in den Kultureinrichtungen. Und deswegen, auch wenn jetzt vielleicht die physische Gefahr erstmal im Moment aus anderen Richtungen kommt, die langfristige gesellschaftliche Gefahr und wirklich auch das, was eine Gesellschaft erodieren kann langfristig, die sehe ich eher da. Und ich glaube, darüber sind sich viele Leute einfach noch nicht klar genug, was das für langfristige Konsequenzen haben wird. Und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam auch stärker darauf hinweisen. Gerade jetzt auch als Organisation, wir sind nicht so viele, wir werden wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit sein, aber ich glaube, bin mir sicher, dass wir immer noch die richtigen Argumente haben und es auch schon noch sowas gibt wie Wahrheit und nicht Wahrheiten, sondern es gibt auch noch sowas wie eine empirische Wahrheit und deswegen sollten wir auch nicht müde werden, die vorzutragen, so ermüdend es auch manchmal ist.
Das war ein wunderbares Schlusswort.
Das war gar nicht so geplant.
Aber dass wir das versuchen, das ist ja Ziel von MENA Watch, warum es existiert, warum es auch unabhängig von anderen, von einer interessierten Person gefördert wird.
Ihr begebt euch ja auch noch in diese Twitter-Wars. Ich beobachte das ja nur, also ich habe selber kein persönlich kein Twitter, aber muss sagen, also Hut ab, also ich hätte dafür, also dafür hätte ich wirklich keine Nerven. Aber es ist wichtig, weil das Letzte, was in diesem Social Media, sei es jetzt Facebook, Instagram, was auch immer, es ist wichtig, dazu zu widersprechen, damit nicht immer das Letzte eine antisemitische Lüge ist.
Genau. Danke dir für dieses Gespräch. Danke und dir. Wir ja. drücken uns die Daumen entgegen unserer etwas pessimistischen Stimmung, dass alles wieder gut wird.
Schau, ob alles wieder gut wird, aber ich glaube, wir sollten trotzdem nicht die Hoffnung verlieren, dass es besser wird, weil wenn man in Israel war, auch nach dem 7. Oktober, bei allem Trauma, bei allem Schmerz, sie haben nicht die Hoffnung aufgegeben. Und deswegen sollten wir das auch nicht tun.
Danke dir.
Danke dir.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.